Liebe Hildegard Breiner, verehrte Obleute, ich möchte jetzt am liebsten natürlich alle persönlich begrüßen, weil ich glaube, zu allen Anwesenden habe ich irgendeine Beziehung. Und das kann ich jetzt halt leider nicht, aber ihr müsst mir einfach glauben, dass ich mich sehr freue, dass ich heute hier sprechen darf. Das heißt, es ist jetzt schon wieder eine ambivalente Botschaft. Eigentlich müssen wir sagen, sprechen muss in Anbetracht eines solchen Wahnsinnsplans. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr schön, dass wir hier heute halt jetzt zusammenkommen und dann da eine Nachtstube abmachen oder dergleichen. Ich möchte mich bei der Gelegenheit gleich auch entschuldigen, dass ich nicht übrigens sehr wälderisch rede. Ich kann das wissen Sie ja. Aber wenn ich schimpfen muss und emotional werde und auch ein bisschen fachlich, dann ist die Wäldersprache einfach zu schön, dass man sie dafür missbraucht. Und heute habe ich als Letzteres vor. Ja, Landschaften und Berge sind sehr vieles. Sie werden besungen, sie werden in Romanen beschrieben, in Gedichten, in Mythen, in Sagen und so weiter. Sie haben unter vielen anderen auch einen starken Einfluss auf die Psyche, auf das Wesen, auf die Persönlichkeit, auf das Gemüt. Dieser Zusammenhang zwischen innerer Welt und äußerer Welt, der ist nirgends so gegeben wie in gebirgigen Landschaften. Wenn wir uns doch einmal überlegen, dass die Philosophen, die großen Philosophen, die haben sich sehr oft in die Berge zurückgezogen. Martin Heidegger zum Beispiel war ja auch bei uns im Vorarlberg oft, wenn er nachdenken wollte, wenn er neue Ideen entwickelt hat. Oder Jesus, auch Mohammed, die großen Propheten, die sind alle in die Wüste gegangen, weil sie von der Landschaft, von dort Inspiration erfasst haben. Und das nennt man im Übrigen auch, also diesen Einfluss, den die Landschaft auf die Psyche des Menschen hat, nennt man Psychogeographie. Der verstorbene Bischof Reinhold Stecher für Innsbruck, der ja, glaube ich, allen Bergfetzen sozusagen noch bekannt ist, hat in seinen Jugendjahren, der Primar Albert Link, den ich ja auch ganz besonders begrüßen darf, hat darüber auch viel referiert und geschrieben, diese Psychogeographie, also wie beeinflusst die Landschaft, die Psyche das Wesen eines Menschen, hat darüber sehr viel geschrieben. Und man kann es eigentlich so auf den Punkt bringen, letztlich werden die Berge vermenschlicht und man haucht ihnen die Seele ein. Und umgekehrt bekommt man von ihnen etwas auch zurück. Aber es ist diese Projektion, die wir haben, dass es eben Menschen sind, dass es Gestalten sind, die ist also das ganz Entscheidende. Ich sage dazu vielleicht einige Beispiele. Überlegen Sie einmal, wenn Sie im Salzkammergut waren. Da gibt es eben Menschen, wenn Sie dorthin kommen, dann sagen Sie, diese Landschaft ist mir unheimlich, das macht mich eher depressiv, das bringt mich in eine Stimmung hinein, die mir nicht so geheuer ist, die irgendwie ängstlich ist. Und andere kommen her und sagen, nein, nein, das Gegenteil ist der Fall, diese Klarheit, diese Schroffheit und so weiter, die macht mich irgendwie froh, die reinigt sozusagen meinen Verstand. Oder bei den Kärntner Seen ist es umgekehrt, dass viele Menschen sagen, das ist eine sehr liebliche Landschaft, eine friedliche, recht zum Urlaub machen, und andere sagen, nein, mich macht sie irgendwie schwermütig, mich bedrückt sie. Und dafür gäbe es viele, viele Beispiele. Ich nenne jetzt ganz ungern Lecher Malberg, und zwar deswegen, weil von dort ein Jagdfreund immer auch Leserbriefe schreibt, indem er sagt, er bricht sie keines Flu ab. Aber ich würde ihm gerne die Gegenfrage stellen, was würde er sagen, wenn man dasselbe mit dem Omeshorn macht. Ich glaube auch, das Omeshorn ist ein sehr schöner Berg, und die Schönheit von Lecher Malberg hängt ganz entscheidend von dieser Schutzmantelfunktion, die letztlich also dieser Berg über das Tal ausübt. Unsere Vorfahren, die Walser, also deren Vorfahren, die Walser, die haben dann ja auch wunderbar architektonisch diesen trutzigen Kirchturm dagegen gebaut, und das ist so ein ganz ein eigenartiges Spannungsverhältnis, das es dort oben gibt. Und stellen Sie sich jetzt einmal vor, man würde das anknappern, oder man würde an anderen heiligen Bergen, beim Matterhorn, wo ja auch unglaublich schöne Halden wären, die man abbauen könnte, oder bei den Drei Zinnen, wo es einen riesigen Reichtum gäbe, an ähnlichem, man würde also dort beginnen, das anzubrechen. Das wäre ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und genauso ist es, denke ich mir, auch für die Canis Flu. Die Canis Flu ist ein sehr geheimnisvoller Berg, ein mythologischer Berg, einer der schönsten des ganzen Alpenraumes. Das das kann man sagen. Man könnte jetzt auch noch einen Streit anfangen, ist sie von der Auerseite her schöner, also wo es so dieses Kathedralenhafte, dieses Leichte, dieses Luftige hat, oder eben von dieser Schroffen, von der Seite, die man uns jetzt eben sozusagen ein Stück weit schänden und zerstören will. Es gibt im Land Vorarlberg nicht viele solche Berge, ich glaube, also neben dem genannten Nomeshorn und den drei Türmen und vielleicht noch der Zimba und unter Umständen noch der Witterstein, ist es aber in allererster Linie die Canisfluh, die an vorderster Front steht und die eine ganz besondere Symbolik, eine ganz besondere Kraft hat. Nun, wie kann man sich das vorstellen? Also wo wirkt jetzt also ein Berg wie die Canisfluh auf die Psyche? Also zunächst einmal bewegt alles, was Natur hat, was sehr alt ist, was unberührt ist, ganz tiefe Schichten des Unbewussten. Das Carl Gustav Jung, dieser berühmte Schweizer Psychoanalytiker, hat das als archaisch bezeichnet. Das kann man also beispielsweise bei sich selbst beobachten, wenn man in eine Landschaft kommt, in der man ganz sicher noch nie war und sich sagt, hier bin ich doch schon einmal gewesen. Das ist mir vertraut, das kenne ich irgendwie, das ist mir etwas ganz, ganz Heimeliges. Es werden hier also ganz tiefe, unbewusste Schichten werden natürlich getroffen und ich denke, wenn wir die Canisfluh anblicken, dann kommt uns vieles so vertraut vor und obwohl es zum Teil auch geheimnisvoll und unheimlich ist, dass es tief in unsere Psyche auf jeden Fall hineinreicht. Ein Berg wie die Canisfluh gibt den Menschen, die hier leben, ein sehr großes Geborgenheitsgefühl. Ich glaube schon, dass es auch andere gibt, wenn die Touristen zu uns kommen aus flachen Ländern, die sagen, ich habe ein Brett vor dem Kopf sozusagen und eine Wand und man sieht nicht drüber hinaus und der Horizont ist beschränkt. Aber die Menschen, die hier leben, die empfinden das ganz anders. Und das hat man im Übrigen in der Psychogeografie auch ermitteln können, dass Menschen, die in Gebirgstälern wohnen oder vor großen Bergen, viel tiefsinniger sind, dass sie also weniger flach sind, sie sind vielleicht weniger weltoffen, weniger neugierig als diejenigen, die im Flachen sind, aber sie haben auf jeden Fall ein ganz tiefes, ernstgehendes Wesen. Die Canisfluh gibt uns allen natürlich auch ein Sicherheitsgefühl. Sie ist ja eine Trutzburg ersten Ranges, sie ist ein Wächter über den ganzen Brengzer Wald, das haben wir ja gehört. Und das vermittelt natürlich den Menschen, die hier sind, wenn sie unberührt ist, sozusagen sehr viel Sicherheit. Es ist eine Art Wetterwand auch, sie wehrt sehr vieles ab, sie ist die erste, die in den Nordströmungen sozusagen entgegensteht, die hier also einen Widerstand bildet und ähnliches. Und das wirkt sich auch auf die Psyche der hier wohnenden Menschen aus. Die Canisfluh ist ein Berg, der unserer Psyche viel an Orientierung gibt. Also nicht nur, wenn wir hier leben, da ohnehin, aber ich darf Sie nur erinnern, wenn Sie mal herfahren aus Norddeutschland und man ist ein Stück weit draußen im Allgäu, was ist das Erste, was man sieht, wo man wieder ein Heimatgefühl bekommt? Das ist die Canisfluh. Oder diejenigen, die beruflich viel nach Wien fliegen müssen, ist es immer ein ganz herausragendes Ereignis, wenn man die Canisfluh in ihrer Mächtigkeit, in ihrer Gewalt, in ihrer Orientierung, die sie uns geben kann, sieht. Die Canisfluh hat sehr viel zu tun mit Identität, mit Stolz. Wenn wir überlegen, dass so viele Lieder, es gibt ja kaum ein Brengzer Wälder-Lied, in dem die Canisfluh nicht eine ganz große Rolle spielt, kein Gedicht. Was hat Franz Michel Felder für herrliche Zeile geschrieben über die Canisfluh? Dann trägt sie natürlich auch dazu bei, dass sie uns stolz drauf macht, zu Recht, dass wir so einen herrlichen Berg haben. Und das fördert ein Stück weit das, was man in der Psychologie als Identität bezeichnet. Des Weiteren wirkt dieser Berg, wie viele andere auch, ich möchte das also nicht als Privileg jetzt sagen, aber ich denke, es ist hier ganz besonders gegeben, sehr stark auf das Gemüt. Durch das Farbenspiel, das wir hier haben, und haben Sie sich zum Beispiel schon einmal überlegt, dass wir hier in Mellau, das ist sonst ein schattiger Ort, ist Schnepfer natürlich genauso, aber wir haben das große Glück, dass bei uns im Abend, wenn es also dunkel wird, wenn der Schatten kommt, wenn die Dunkelheit kommt, dann strahlt die Canisfluh auf, weil es eben dann von der untergehenden Sonne beleuchtet wird und es wird sozusagen der Depression, der Depressivität, die die Nacht über uns dann ausbreitet, wird etwas ganz Lichtes, etwas, was nach Aufbruch, nach neuem Tag sozusagen klingt, wird uns automatisch geliefert. Das heißt also, sie hat, ich glaube, da übertreibe ich nicht, auch einen ausgeprägten antidepressiven Effekt. die Canisflur, wir kommen jetzt zu Stufe höher, von der Archaik über die Orientierung, über die Identität, über das Gemüt, jetzt hinauf, also bis zur Fantasie und zur Kreativität. Ich glaube, da muss ich überhaupt nichts dazu sagen. Schauen Sie nachher die Ausstellung an, wie hier letztlich also dieser Berg in seinen verschiedenen Facetten und in seinen wunderbar verschiedenen Ansichten, es ist in diesem Berg etwas ganz Besonderes, dass er von überall etwas anders ausschaut, also eine ganz andere Charakteristik hat, das regt die Fantasie von Künstlern, von Dichtern, von Malern, von Fotografen in einer ganz einzigartigen Weise an. Ich darf Hubert Dietrich nennen, ich möchte auch Manfred Filder und die anwesenden Künstler, die Frau Kleber natürlich alle hervorheben, die durch diesen Berg sozusagen auf der höchst entwickelten psychischen Funktion sehr viel an Anregung erfahren haben. Und schließlich, so glaube ich, wenn wir jetzt also auf die alleroberste Stufe gehen, da bin ich jetzt nicht mehr ganz zuständig, nämlich Spiritualität und Transzendenz. Die Berge waren der Sitz der Götter. Die Griechen haben ja gesagt, Zeus und die Herrscher der Welt und seine Frau Hera und so weiter, die sitzen droben auf dem Olymp, der oft also von Wolken verschleiert war. Das gibt ihm etwas Geheimnisvolles, das gibt ihm etwas Spirituelles. Warum errichten wir auf den Bergen die Gipfelkreuze? Warum halten wir Bergmessen? Warum haben wir in einem Berg drinnen so viel Geheimnisvolles, wie wir es in der heutigen technisierten und durchgestellten Welt sonst nirgends mehr finden? Weil es eben unsere Transzendentalen, unsere spirituellen Bedürfnisse in einer ganz besonderen Weise anspricht. Und ich behaupte jetzt wieder ganz Mellauer, die Canisflur mehr als fast jeder andere Berg. Der frühere UNO-Generalsekretär Kofi Annan hat gesagt, nichts flößt so viel Ehrfurcht ein wie der Anblick von Bergen. Das heißt also, wo bekommen wir heute noch Werte vermittelt, vor was haben wir noch Respekt? Es ist nichts in einem solchen Maß, wie es bei den Bergen der Fall ist. Nun, ich versuche jetzt werde ich also unwissenschaftlich, jetzt werde ich sozusagen psychoanalytisch und beginne etwas zu deuten. Wenn wir also das Gesagte zusammenfassen wollen und auf die Canisflur einmal übertragen, dann wäre meine Interpretation folgendermaßen, vielleicht, wenn Sie dieses Bild hier von Hubert Dietrich betrachten, der übrigens, das möchte ich betonen, vor 30 Jahren einmal gesagt hat, es wird, so fürchtet er eines Tages, die Stunde kommen, wo man die Canisflur in Schotter legt. Und dann werden sich die Wälder erheben. Dann wird es den nächsten Brinkzer Wälderkrieg geben. Jetzt ist der Hubert Dietrich seit ein paar Jahren tot und es ist tatsächlich diese furchtbare Vision, diese Schreckensvision, die droht, über uns hereinzubrechen. Das möchte ich nur sagen. Also Hubert Dietrich hat die Canisflur mehr gekannt als jeder andere. Und das sehen Sie, also wir haben hier einmal ein mächtiges Haupt, das also ein charakteristischer, man möchte fast sagen, ein Charakterschädel ersten Ranges ist, männlich meiner Meinung nach. Wir haben starke Schultern, die auf beide Seiten gehen. Schauen Sie hinein auf das Hehle. Das wirkt doch alles wie ein gütiger Hirte letztlich, der einen Hirtenstab hat. Hirtenstab. Und wenn man weiter hinuntergeht, könnte man erkennen, die Rippen, die man hier in einer ganz einzigartigen Art und Weise sieht. Man sieht den Brustkorb und diesen kathedralenartigen emporstehenden Spitzen, die es hier gibt. Und ich will das also jetzt ganz besonders in den Mittelpunkt rücken. Wir haben hier eine breite, feste Basis. Wir haben ganz, ganz tiefe Wurzeln. Und wenn in der Psychologie überhaupt die Wurzel angegriffen wird, dann trifft man den Kern. Dann ist das keine Kleinigkeit, kein Kinkerlitzchen, sondern dann geht man in das tiefste Ich, das sozusagen so ein Berg auch hat. Nun, also liebe Freunde, muss ich jetzt schon sagen, liebe Freundinnen und Freunde natürlich. Ich bin Psychiater als solcher, ich entschuldige mich immer dafür, aber als solcher hat man natürlich auch einige Privilegien und das werde ich mir jetzt herausnehmen. Schauen Sie auf dieses Bild hier, das von Manfred Filder so herrlich gemacht worden ist, oder vielleicht auf das hintere hier von der Wirmsul. Ich denke, da gibt es ja unglaublich viele Mythen um diesen Anblick herum, als es heißt, der Riese Wirm, der die Canisflur erbaut hat, der ist hier beerdigt. Oder es heißt, die Hexen haben so lange getanzt, bis dann also letztlich nur diese Säule übrig geblieben ist. Als Psychiater muss ich natürlich sagen, was ist denn das anderes als ein Penissymbol? Und schauen Sie an, also mit welcher phallischen Kraft sozusagen diese Wirmsüdel hier steht und uns im Ganzen bringt, der Wald vermittelt ein Gefühl der Vitalität, der Stärke, der Potenz für Männer und Frauen gleichermaßen erfreulich, möchte ich sozusagen. Und jetzt kommt's, aber jetzt kommt's. Jetzt überlegen Sie sich, was passiert, wenn man diesen erregierten Penis, diesen kräftigen Phallus, dieses Symbol der Fortpflanzung, der Zukunft, der Vitalität, der Stärke von uns bringt, sehr wilder, am Fuß erodiert, angreift. Also als Arzt kann ich dazu nicht sagen, das ist eine Kastration. Und insofern werde ich in Hinkunft, wenn ich von diesem Projekt rede, werde ich also nicht mehr vom Canis-Flu-Schädigungsprojekt reden, sondern vom Canis-Flu-Schändungsprojekt.